Schalt doch mal das Gleiche frei, was ich in Transaktionen habe, nur in Fiori-Apps. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die nicht funktioniert. Ja, also wir sprechen oft von Hunderttausenden bis, also ich habe einen Kunden, der hat zum Beispiel konkret die Zahl von 3 Millionen Euro im Raum gestellt. Da kann dann im Individuellen abstimmen, welche Aspekte wir mitprüfen sollen, auch zum Thema Eigenentwicklungen beispielsweise absichern, Cloud-Connector. Da auf jeden Fall was gemacht werden. Hier sind auch große Einsparpotenziale im 6- bis 7-stelligen Bereich möglich, je nach Unternehmensgröße. Das führt dann oft zu so einem historisch gewachsenen Wildwuchs von Berechtigungen. Da werden oft immer neue Rollen angelegt und so, wenn man die alten nicht mehr versteht. Und tatsächlich würde ich schon sagen, dass man unbedingt da dran muss. Und das Thema Berechtigung, es fallen ja über 4000 Transaktionen weg.
Bevor es mit dem eigentlichen Thema losgeht, hier einmal noch Werbung in eigener Sache. Du bist erfahrener IT-Consultant und auf der Suche nach neuen Herausforderungen? Wir bei MindSquare suchen Verstärkung für unser SAP-Team. Zum Beispiel den SAP Solution Architect SuccessFactors oder den Senior Pre-Sales Consultant SAP Technology. Bei MindSquare übernimmst du von Anfang an Verantwortung und kannst deine Expertise einbringen. Dich erwarten vielfältige Kunden, spannende Branchen und interessante Aufgaben. Wenn das interessant ist für dich, bewirb dich jetzt unter mindsquare.de/karriere. Hallo und herzlich willkommen. Willkommen beim SAP IT-Podcast der MindSquare AG. Mein Name ist Tobias Harmes. Und wir reden heute über S/4HANA-Berechtigung. Was passiert eigentlich, wenn ich S/4HANA habe? Wie sieht es mit den Berechtigungen aus? Und ich habe mir dazu einen Experten wieder eingeladen. Schön, dass du wieder da bist, Jonas Krüger. Jonas Krüger ist Bereichsleiter bei MindSquare für das Thema SAP Security, Bereichsleiter vom SAP Security Consulting und hat schon mehr als 50 Unternehmen zu einem neuen SAP-Berechtigungskonzept verholfen. Dazu gehören zum Beispiel der Verpackungsspezialist Kolb Wellpiper und der Textilkonzern S. Oliver. Und heute erklärst du uns mal, wie sieht's aus mit S/4HANA-Berechtigung? Worauf sollten Unternehmen achten? So ein bisschen, wie sieht's auch im Moment aus von den Unternehmen, die du berätst? Und wie vielleicht auch es aussehen sollte bei S/4HANA-Berechtigung oder bei Berechtigung in einem S/4HANA-System? Und vielleicht kannst du ja mal zu Anfang sagen, viele gehen live mit S/4HANA und dein Take ist ja, dann geht es eigentlich oft erst los mit den Berechtigungen. Wie sieht es denn da aus im Moment bei Unternehmen?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Genau, das ist tatsächlich ein Szenario, was ich in meinen Projekten häufig erlebe, dass also in den S/4HANA-Projekten sehr viel zu tun ist und dementsprechend das Thema Berechtigungen nicht immer die Aufmerksamkeit bekommt, die es eigentlich bräuchte im Sinne von, dass man sich da ordentlich Gedanken drum macht, sondern man bringt es eigentlich bis zum Go-Live oft erstmal zum Laufen und macht es aber hinterher schön. Und das ist sozusagen die Herausforderung, vor der viele unserer Unternehmen, unserer Kunden stehen, die halt dann einfach live gegangen sind und die Berechtigungen mehr oder weniger funktionieren. Die berichten dann schon auch noch von Herausforderungen, von Problemen, auch gerade mit Fiori neuen Transaktionen, die halt dazugekommen sind mit S/4HANA. Aber primär ist das Konzept dann oft hinterher noch nicht besser als vorher und passt auch eventuell nicht mehr ganz zur Organisationsstruktur, zum Aufbau der Prozesse, die mit S/4HANA sich vielleicht ja auch geändert haben. Und viele Unternehmen berichten außerdem von großen Aufwänden und Herausforderungen beim Zuweisen von Rollen, beim Identifizieren, welche Rollen ist jetzt oder welche Berechtigung braucht ein neuer Mitarbeiter und das Ganze passgenau aufzustellen.
Aber ich sag mal, ich schaffe es schon, mit S/4HANA live zu gehen, ohne dass ich jetzt an meinen Berechtigungen jetzt grundsätzlich was ändern muss. Also technisch gesehen, vielleicht nochmal das Update, also technisch gesehen, was tut sich da bei S/4HANA-Berechtigung?
Ja, also ganz so würde ich es nicht.
Oder bei S/4HANA mit den Berechtigungen?
Ja, ganz so würde ich es nicht sagen. Tatsächlich würde ich schon sagen, dass man unbedingt da dran muss an das Thema Berechtigung. Es fallen ja über 4000 Transaktionen weg, die es heute oder die es bisher in der alten Welt gab und die in S/4HANA nicht mehr da sind und wo man sich um einen Ersatz kümmern muss. Gleichzeitig, also da hat man schon einen gewissen Handlungsbedarf. Gleichzeitig kommen ja auch neue Transaktionen dazu. Eventuell, wenn man das einführt, dann auch Fiori-Apps kommen mit dazu, die berücksichtigt werden müssen. Da muss schon einiges gemacht werden, aber man kann natürlich schon das Ganze, ich sag mal, auf eine quick and dirty Art und Weise machen. Manche Unternehmen machen zum Beispiel dann eine Delta-Rolle, wo sie dann einfach irgendwas irgendwie reinpacken, was man noch braucht und lassen die alten Rollen daneben stehen.
Das heißt, alles, was fehlt, wird in eine extra Rolle reingepackt. Okay, das ist fairerweise. Wir wollen natürlich jetzt Tipps, wie man es trotzdem hinkriegt, schnell hinzugurken zu S/4HANA. Das soll natürlich jetzt nicht Inhalt sein, aber trotzdem, wir müssen ja wissen, womit sich Unternehmen beholfen haben, ne, damit man das vielleicht auch findet irgendwie und dann auflösen kann. Oder vielleicht auch die Konsequenzen. Okay, eine Delta-Rolle, was ist die Konsequenz?
Naja, ist halt unübersichtlich und passt halt oft auch nicht. Entweder baut man sich dann mit mehreren Delta-Rollen quasi ein neues zweites Berechtigungskonzept im selben System daneben, was total unübersichtlich ist. Oder man vergibt Überberechtigungen noch und nöcher, weil man halt eine Delta-Rolle hat, in die alles reinkommt und die kriegt jeder. Das ist dann aus Prüfer- und Compliance- und Sicherheitsperspektive auch nicht zu empfehlen.
Oh, ich krieg so Sub-New-Vibes irgendwie. Ja. Also es gab ja damals eine Funktionalität, ich weiß gar nicht, ob es die jetzt noch gibt, so dass es so ein Sub-New-Profil gab, beziehungsweise dann eine Rolle, die man generieren konnte. Alles, was mit dem Upgrade gekommen ist, wurde da reingemacht und das konnte man dann so mehr oder weniger aussternchen, so dass es erstmal funktioniert, also dass die Berechtigungen nicht stören.
Also das ist tatsächlich mit S/4HANA leider nicht möglich, also dass man es einfach auf einen Klick löst, das funktioniert nicht. Aber in die Richtung gehen manche Kunden und versuchen sich das halt nachzubauen, aber ist halt keine nachhaltige Lösung, die dauerhaft dann trägt.
Okay, jetzt haben wir schon so ein bisschen den unmittelbaren Übergang beschrieben, ja, also dass da irgendwie mit Delta-Berechtigungen dann irgendwie sich geholfen worden ist und man ist dann halt live, die Leute können arbeiten, vermutlich ja dann nicht mit Fiori, oder? Das ist ja dann eher so eine Situation, man ist as is, irgendwie versucht, mit minimalen Änderungen live zu gehen, oder?
Ja, tatsächlich ist das Thema Fiori oft noch ein Diskussionspunkt. Die meisten Kunden, mit denen ich spreche, starten bei dem Punkt und sagen, naja, wir wollen auch direkt Fiori einführen. Wir wollen Fiori First in dem Zuge der S/4HANA-Migration mitmachen und müssen dann im Laufe des Projektes vielleicht erkennen, dass das nicht so einfach ist und sich dann nochmal umentscheiden oder rollen das dann nur für einzelne Bereiche aus. Aber wenn man Fiori einführt, muss man dann die Berechtigung auf jeden Fall noch deutlich umfangreicher rangehen, als wenn man einfach nur in Anführungsstrichen die S/4HANA-Transformation technisch umsetzt. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was unsere Kunden umtreibt und wo wir auch gerne helfen können.
Wie groß ist das denn? Also wenn ich jetzt gesagt habe, okay, ich will erstmal nur mich retten, weil es eh schon kompliziert war, die Migration, und jetzt bin ich mit S/4HANA dann irgendwie live, habe mich gerettet. Auf was muss ich mich denn einstellen, wenn ich jetzt Fiori einrichten will? Also wenn das so gesagt worden ist, ja, das machen wir danach. Oder ist das ein typischer Fall? Oder also wie häufig kommt das vor? Was würdest du sagen?
Also das ist tatsächlich was ich häufig erlebe. Ich kenne bisher wenig bis keine Unternehmen, die wirklich 100% auf Fiori arbeiten und überhaupt keine Subgui mehr nehmen. Ist auch unrealistisch aus meiner Sicht. Dieses Ziel ist gerade für Power-User oder sowas, ne, vielleicht nicht unbedingt auch mit den aktuellen Fiori-Apps, die da sind, erreichbar. Aber ist auf jeden Fall eine Herausforderung in dem Sinne, dass Tätigkeiten dazukommen mit Fiori, die es in der bisherigen Berechtigungsadministration einfach nicht gab. Ne, also bisher war es so, jeder konnte eine Transaktion oben links in das T-Code-Feld eintippen und wenn man die berechtigt hatte, dann konnte man die einfach ausführen. Und jetzt kommt noch sowas dazu, wie man muss diese Apps aktivieren, bevor man sie starten kann. Also die Berechtigung alleine reicht nicht. Man muss sich vielleicht Gedanken darüber machen, wie die sinnvoll angeordnet werden auf dem Launchpad, damit das einerseits zum Prozess passt, ne? Sachen, die man zusammen braucht, nacheinander oft nebeneinander stehen und auch die Ladezeiten vom Launchpad nicht zu lang werden. Also man muss sich da schon Gedanken machen, die Designfragen und konzeptionelle Fragen sind und dann natürlich später auch umgesetzt werden müssen im Berechtigungswesen, in Rollen. Und häufig sind diese Tätigkeiten bei unseren Ansprechpartnern, bei den Berechtigungsadmins gelandet, weil die Anforderung vorher ja war, ich brauche Transaktion ABC, mach mal, dass das geht. Mhm. Eine Berechtigungsfrage war und jetzt, ich brauche Fiori App ABC, da ist es halt genau der gleiche Ansprechpartner bei der IT, der halt sagt, mach das mal, dass das geht.
Und ist das da richtig aufgehoben?
Das ist eine spannende Frage. Manche unserer Kunden haben tatsächlich auch einen Fiori-Architekten geschaffen, also eine eigene neue Tätigkeitsrolle sozusagen, die halt sich um dieses Thema kümmert. Aber in vielen Fällen, ist es tatsächlich dort aufgehoben. Ob das nun richtig ist oder nicht, keine Ahnung, kann man so oder so beurteilen.
Aber also funktioniert das für Unternehmen? Also ich meine, das ist ja dann ja auch was, da benötigt es Know-how-Aufbau bei denjenigen, die das bisher gemacht haben. Ne? Bisher war ich so in der PFCG und habe das dann auch irgendwie vielleicht nicht fachlich testen können, aber zumindest technisch. Jetzt mit den Fiori-Apps, ich habe dann da plötzlich Bereiche, die ich dann pflegen muss. Das wird auch nicht jedem alles angezeigt, selbst wenn er theoretisch da Berechtigung hat. Ja. Ist das so, dass das dann gut funktioniert, wenn das da bei denen liegt, die vorher die Berechtigung gemacht haben? Also kommen die sagen die dann hinterher, das funktioniert für uns, wir können das warten?
Also ich kenne...
Oder was wäre die bessere Option, sage ich mal?
Ja, also häufig funktioniert das deswegen nicht, weil die Kapazitäten an der Stelle halt eh schon ausgelastet sind und okay. weil du, ne, wie du schon richtig sagtest, auch das Know-how brauchst, um diese Themen zu machen. Das heißt, die Leute, die das... ja, die das bisher in der PFCG verwaltet haben, die können ja nicht zwingend auch unbedingt mit all den Fiori-Sachen von Haus aus umgehen. Die müssen sich dann erstmal dazu aufschlauen. Und ja, das kommt dann halt da mit dazu.
Okay. Und funktioniert das bei Unternehmen? Also ich meine, dass man sich aufschlauen muss, ja, das ist halt, ich sag mal, der Lauf der Dinge irgendwie. Ne? Bei SAP passiert irgendwas, passiert ja im Moment relativ viel irgendwie, auch so Richtung BTP und so weiter. Ist eh so alles ja on the moving. Ist das hinterher im Betrieb oder benötigt es halt wirklich die Extrastelle? Ne? Du hast eben gesagt, Fiori-Architekt. Ist das aus deiner Sicht required oder kriegt man das auch so hin?
Man muss halt tatsächlich unterscheiden, je nachdem, wie... ja, wie stark sozusagen diese Fiori-Einführung ist, ob man sagt, wir nehmen jetzt hier mal 2, 3, 4 Fiori-Apps, so ist es bei den meisten Unternehmen, die sagen, ja, wir haben hier mal was, dieses Fiori auch mal ausprobiert, da klappt das, ne? Wenn man die Kapazitäten jetzt nicht schon völlig Oberkante, Unterlippe bei den Berechtigungsadmins oder beim Basisteam voll hat, dann können die das oft noch mitmachen. Wenn wir aber über einen richtigen Fiori-Rollout nachdenken, also im Sinne von, wir machen uns schlaue Gedanken, welchen Geschäftsprozess sollten wir jetzt hier mit Fiori abdecken, dann versuchen auch eine Benutzergruppe oder einen ganzen Abteilung, Prozess, was auch immer, auf Fiori zu setzen, sodass die diesen Medienbruch zwischen GUI und Fiori Launchpad nicht mehr haben oder sowas, dann erfordert es schon mehr Designentscheidungen und mehr konzeptionelle Dinge. Und das ist dann oft der Punkt, wo Unternehmen dann auch entweder uns dazuziehen oder sich eben intern eine Stelle aufbauen, um das zu designen, konzeptionell auch langfristig zu betreuen. Genau.
Okay. Und das ist dann ja natürlich, das heißt also Fiori-Einführung, ne, das kann ein Berechtigungsprojekt sein, aber das ist nicht unbedingt ein Berechtigungsprojekt. Ne, es kommt darauf an, wie, also in dem Moment, wo es die Geschäftsprozesse tangiert, muss man das wahrscheinlich ein bisschen weiter fassen. Ne?
Ja, also die allgemeine Erwartungshaltung, dass zum Beispiel, ne, häufig höre ich von meinen Ansprechpartnern, dass die Fachabteilung zur IT kommt und sagt, schalt doch mal das Gleiche frei, was ich in Transaktionen habe, nur in Fiori-Apps. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die nicht funktioniert, weil es so keine 1-zu-1-Mapping zwischen Transaktionen und Fiori-App gibt. Ja, es gibt in der SAP Simplification List schon so eine Empfehlung, aber es gibt ja von den meisten Fiori-Apps mittlerweile auch verschiedene Versionen und es gibt öfter mal auch verschiedene Wege nach Rom. Man braucht also eigentlich fachliche Expertise, um zu entscheiden, welche Fiori-App in Frage kommt und muss dann im besten Fall eigentlich im Fiori-Einführungsprojekt vielleicht auch mal sich verschiedene Sachen angucken, in der Sandbox sich mal ein paar Apps aktivieren, um zu schauen, welche denn jetzt für das Unternehmen am besten passt oder ob man vielleicht noch irgendwas erweitern, eigenentwickeln muss. Das ist ja die Realität. Wenn man wirkliche ganze Geschäftsprozesse 1-zu-1 rüberheben möchte, dann müsste man ja auch irgendwie dahin kommen, dass man alle Features und Funktionen der Transaktionen in der neuen Welt mit hat und die Usability mitgedacht ist und so weiter. Also das ist kein reines Berechtigungsumschalten.
Okay, also das auch zur Ehrenrettung der Admins, die das jetzt gerade machen und Entwickler, die sich um die Berechtigung kümmern, die müssen sich nicht blöd fühlen, dass man ein bisschen lost ist auf der Fiori-Ebene, sondern es bedarf dann tatsächlich auch dann zusätzliche Expertise, um das ganze Mapping hinzukriegen, dass man da den Geschäftsprozess dann abbildet. Es ist eben nicht nur einfach die Fiori-App, die richtige freischalten
ja.
Und dann wissen alle Bescheid und können arbeiten.
Ja, genau. Das ist tatsächlich die.
So, gibt es denn, ich sag mal, das eine, also was sind denn typischerweise auch Anlässe jetzt überhaupt? Also wir können, ich sag mal ketzerisch, wenn ich jetzt nicht unbedingt Fiori will und der Fachbereich jetzt vielleicht auch nicht, sondern ist so mit dem As-Is-Zustand bedient, was sind denn jetzt noch Anlässe, warum man überhaupt dann darüber nachdenken soll? Ne? Also ja, du hast ja schon gesagt, ja okay, es gibt da Überberechtigung, das ist jetzt erstmal ein Störgefühl, aber vielleicht jetzt noch kein Anlass. Was sind typische Anlässe, jetzt das Thema S/4HANA-Berechtigung nochmal aufzubocken?
Also es gibt letztlich drei Punkte, die da häufig bei meinen Gesprächen hochkommen. Das eine Thema ist das neue SAP-Lizenzmodell. Es geht ja, die SAP ändert ja die Vermessungslogik in S/4HANA in den neuen Verträgen weg von einer benutzungsbasierten Lizenzierung, also der Frage, was hat der Anwender gemacht, hin zu einer berechtigungsbasierten Logik. die im Prinzip darauf abzielt, ja, was könnte der Anwender machen, was sind die Berechtigungen, und je mehr Berechtigungen, desto teurer. Deswegen hat man sozusagen einen Anlass, um das Thema anzugehen. Das zweite Thema ist wirklich die Übersichtlichkeit, ne, dass man sagt, ich habe hier viel zu viele Rollen, wenn eine Anfrage kommt, ich weiß nicht, in welche Rolle ich noch eine Änderung einbauen muss, und wenn ich das tue, weiß ich nicht, auf welche anderen Benutzer sich das mit auswirken könnte, ob das gewünscht ist, oder bei der Anlage neuer Benutzer ist es sehr aufwendig zu entscheiden, welche Rollen man haben möchte. Oft muss man dann die gleichen Berechtigungen.
Die gleichen Berechtigungen wie Frau Müller.
Ja, genau. Muss man kopieren. Das hört man ständig. Genau. Und das ist das zweite Thema. Und der dritte Punkt sind tatsächlich Audit Findings. Ne? Also auch unter S4HANA natürlich finden wieder IT-Audits statt. Viele unserer Kunden sind noch nicht unbedingt an der Phase, weil das S4-Projekt gerade erst live gegangen ist oder noch im Projektmodus. Man hat vielleicht noch ein bisschen Welpenschutz vom Auditor, vom Wirtschaftsprüfer. Aber gerade so die ersten unserer Kunden berichten davon, dass natürlich auch hier nicht nur auf SAP All geschaut wird, sondern auch auf SOD-Konflikte, auch auf Überberechtigungen und so weiter. Und das ist der Anlass, warum man sich auch mit dem Thema beschäftigt. Eigentlich so ein bisschen wie früher auch. Ne? Also der gleiche Grund, warum man sich auch vor 5 Jahren mit dem Thema beschäftigt hat.
Also auch wenn ich da irgendeinen größeren Change gemacht habe, dass dann, ja, du sagst Welpenschutz, ne, man hat irgendwie 1-2 Jahre Zeit, aber dann kommt dann mit der Prüfer mit dem Testprogramm und findet dann recht zuverlässig da die Lücken, die man ja im Prinzip du hast es schon angedeutet, im Betrieb eh schon merkt, ne, wenn man nicht weiß, wo soll ich jetzt die Berechtigung reinmachen, weil, keine Ahnung, der User hat 100 Rollen irgendwie, aber es gibt jetzt nicht das super Konzept.
Ja.
Und es wird eher noch schlimmer, wenn man dann noch irgendwie jetzt dann so Differenzrollen, Add-on-Rollen gebaut hat, die dann irgendwie kaschieren sollen, dass da irgendwie die Berechtigung eigentlich auch nur von eins auf das nächste da hochgehievt worden sind.
Ja. Ja, das führt dann oft zu so einem historisch gewachsenen Wildwuchs von Berechtigungen. Da werden oft immer neue Rollen angelegt und so, weil man die alten nicht mehr versteht, nicht mehr weiß, was man ändern darf, ohne dass es, ne, welches Puzzlestück kann ich aus dem Jenga-Turm noch rausziehen, ohne dass er zusammenfällt.
Ja, vielleicht, du hast ja auch gesagt, okay, im Betrieb ist es dann nochmal aufwendiger. Es war vielleicht schon vorher aufwendig und dann wird es auch nicht besser. Allerdings, die Frage habe ich nicht gestellt, wird auch was besser mit S4HANA?
Ja, also natürlich ist es schon so, dass sich Verbesserungen einstellen, sowohl auf der Geschäftsprozessseite, aber auch in der IT. Also klar, Fiori wird komplexer.
Wir reden ja über Berechtigungen.
Genau, Berechtigungen.
Meine,
also es ist ja schon so, dass das eine Chance ist, sich gerade die Unternehmen in ihrem S4-Projekt auch die Geschäftsprozesse nochmal neu annehmen und nochmal neu durchgehen. Es werden Testkonzepte entwickelt, es werden Schulungskonzepte entwickelt. Das heißt, es wird nochmal strukturiert darüber nachgedacht, wer sollte hier eigentlich was tun. Und das ist eine super Ausgangslage, um die Berechtigungen auch sauber aufzusetzen während dem Projekt oder gegebenenfalls hinterher.
Also S4HANA als Chance. Ist denn jetzt mal angenommen, man hat das gemacht, einmal kurz über das gelobte Land reden, man ist schon in einer besseren Welt. Gibt es mit S4HANA oder vielleicht auch durch Fiori, weiß ich nicht, denn auch, ich sag mal, einen Nutzen, der sich ergibt aus, wie es jetzt dann läuft unter S4HANA?
Also aus Geschäftsprozesssicht natürlich schon. Aus Berechtigungssicht ändert sich nicht so viel. Ne? Also
okay.
PFCG bleibt und die Komplexität nimmt eher zu mit zunehmenden Themen wie Fiori-Apps, Kataloge müssen gepflegt werden und so weiter. Also es werden aus Berechtigungsperspektive eigentlich viele zusätzliche Hierarchieebenen oder Komplexitätsebenen eher eingezogen. Und das ist ein Thema, was schon, ne, also viele unserer Kunden merken.
Also was auch Belastung erzeugt, okay. Was ja dann auch schon mal gut ist als Information, dass man also auch intern signalisieren kann, hey, es liegt jetzt nicht an mir, dass ich jetzt mich nicht hart genug aufgeschlaut habe zu Fiori oder so, sondern es einfach auch mehrere, noch mehr Bälle gibt, die es zu jonglieren gibt, um das hinzubekommen. Aber dann lass uns auch mal darüber reden, okay, wie löst man das denn? Oder nee, warte, ich habe noch eine Frage, und zwar, wie sieht's aus mit hybriden Landschaften, weil das ist ja jetzt auch was im Zuge von S4HANA auch dazukommt. Muss ich das noch auf meine Bingo-Karte mitnehmen oder wie sehr muss ich das für, ich sag mal, so ein normales Setup auf meine Bingo-Karte nehmen? Im Sinne von, ich muss ja jetzt vielleicht dann auch noch mehr Cloud-Lösungen anbinden oder SAP hat die Tendenz, bestimmte Services in der BTP auch dann anzubieten, die dann auch irgendwie konsumiert werden müssen. Also wie sehr muss ich mich jetzt in meiner S4HANA-Berechtigungswelt auch mit Cloud-Berechtigungen beschäftigen? Was ist so deine Einschätzung, deine Wahrnehmung?
Also ich sehe das so, dass es Bereiche in der SAP Cloud-Welt gibt, die sehr stark mit dem S/4HANA-System zusammenhängen, und dann gibt es andere, die da weniger stark verknüpft sind. Mhm. Einerseits, also was stark zusammenhängt, wäre zum Beispiel, wenn das Fiori Launchpad in der Cloud ist, ne, im Sub-Workzone, da würde dann sozusagen ja die Fiori-Apps, die im Backend berechtigt sind, müssen im Frontend angezeigt werden und umgekehrt. Also das muss sehr synchron passieren. Anders sieht es aus, wenn man jetzt einen reinen SAP Cloud-Service sozusagen wie SuccessFactors oder Ariba nutzt, dann braucht es eher Schnittstellen. Also dann ist eher die Integration zwischen dem Cloud-Service, der für sich alleine steht, und der Backend-Welt entscheidend. Genau.
Aber es ist auch schon ein Modus, den man so ein bisschen auf seinem Schirm haben muss und wahrscheinlich, wenn man eh jetzt das Konzept anfasst, auch vielleicht nochmal irgendwie mit einem Kapitel extra würdigt.
Ja.
Weil also wahrscheinlich die Anzahl der Services, die SAP in Zukunft anbieten wird, wahrscheinlich eher steigen wird, ja.
Ja, wie man die SAP kennt, würde ich sagen, ja. Komplexität wird auch da wahrscheinlich eher steigen. Wir machen normalerweise dazu ein entsprechendes Kapitel in unseren Berechtigungskonzepten, um halt ja entsprechend auch darauf eingehen zu können und das dann später weiterentwickeln zu können, wenn das Thema zunimmt. Aber das Thema BTP und Cloud-Betriebskonzept ist oft noch ein ganz eigenes. Dazu haben wir auch Projekte schon gemacht und letztlich ist ja das Szenario häufig so, dass einzelne Services erstmal eingeführt werden, weil jemand einen akuten Bedarf hat. Mhm. Und dann wird das immer mehr und irgendwann sagt die IT, jetzt müssen wir hier mal ein ordentliches Konzept haben, müssen über sowas wie Single Sign-On nachdenken, wir müssen über sowas wie eine zentrale Berechtigungssteuerung irgendwie nachdenken und überhaupt, was ist eigentlich mit Backups, mit Monitoring, mit all den ganzen Dingen, die man zu so einem IT-Betrieb von einer Applikation irgendwie mitdenken muss. Und dann, ja.
Also das ist auch durchaus üblich, dass man daraus eigene Projekte macht. Also dass man das nicht alles in eins reinwirft und sagt, nee, wir müssen jetzt hier, also wenn wir schon loslegen, müssen wir alles in einem Ding reinmachen.
Ja, kann ich nicht empfehlen, okay. Weil man das Brett oft nicht bohren kann. Ne? Also wenn man wirklich von null auf, also ne, von einem R3-System, was nur on-premise läuft und so weiter, auf dieses Szenario umsteigen würde jetzt, dann ist das ein sehr, sehr hoher Sprung. Das alles in einem Projekt zu machen, würde zumindest sehr viele Abhängigkeiten und sowas erzeugen. Viele Kunden schneiden es deswegen den Elefanten in Scheiben. Und das ist ja auch das, was wir beim Berechtigungsthema immer wieder sehen, dass man sagt, wir nehmen die Komplexität erstmal im Hauptprojekt ein bisschen raus. Entweder, wenn man das noch zeitlich schafft, lagert man es vorher und macht eben das Berechtigungskonzept als im Voraus schon sauber, um halt ne, so ein bisschen, wenn man beim Umzug ne, vorher auch ausmistet, bevor man die Umzugskisten packt und alles reinpacken muss, was da so drin ist, räumt man vorher immer aus. Und wenn man es halt nicht geschafft hat oder jetzt schon auf S/4HANA live ist, dann häufig ist es hinterher eben eine Folgeaktivität, dann solche Dinge zu machen wie neues Berechtigungskonzept oder auch zum Beispiel Fiori First Einführung, BTP oder Cloud Services einzuführen. Das sind typischerweise die nächsten Projekte, wenn dieses S/4-Thema mal geschafft ist.
Okay, dann lass uns doch mal auf die bessere Welt gucken sozusagen, also wie es eigentlich aussehen sollte oder wie man da hinkommt. Was ist denn dann jetzt die Möglichkeit, wenn ich sage, okay, ich hab da vielleicht diese Themen wie zum Beispiel Lizenz, ich mache mir Sorgen bezüglich ist lizenzbasierter Berechtigung und also berechtigungsbasierten Lizenzen so rum und habe da Sorge, dass da irgendwie ein großer Preis auf mich wartet oder ich habe ein Audit Finding oder im Tagesgeschäft klemmt es hinten und vorne, es ist super aufwendig. Was ist denn jetzt der Weg daraus? Also kannst du da vielleicht auch Kundenbeispiele mal sagen, von wo nach wo, wie die gegangen sind.
Ja, gerne. Also ich hatte da vergangenes Jahr beispielsweise mit einem Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie zu tun. Die hatten das Problem, dass tatsächlich sehr viele User auf die teuerste Lizenzkategorie gefallen wären. Also man kann das ermitteln, man kann das sozusagen in einem Report, können wir das rausfinden mit dem Kunden gemeinsam und so eine Simulation geben, was jetzt sozusagen nach den aktuell vergebenen Berechtigungen dann der Preis oder die Notwendigkeit wäre. Und wir haben dann die Möglichkeit gehabt, aufzuzeigen, dass hier hohes Einsparpotenzial besteht. Letztlich ne, konnten wir aufzeigen, dass halt 80% der Benutzer oder sowas brauchten die teuerste Professional-Lizenz. Und das ist natürlich nicht der Zustand, wie es vorher war und wahrscheinlich auch nicht, wie das Budget das Ganze erlauben würde. Das heißt, hier muss auf jeden Fall was gemacht werden. Hier sind auch große Einsparpotenziale im 6- bis 7-stelligen Bereich möglich, je nach Unternehmensgröße. Also wenn die SAP die erste Vermessung macht und dann häufig nur kurze Zeit gewährt, um das aufzuräumen und sagt, okay, jetzt haben wir geprüft und in 3 Monaten muss das aber sauber sein, sonst müsst ihr tatsächlich nachlizenzieren gemäß dem Prüfungsergebnis, dann kommen viele unserer Kunden in Stress. Besser ist es eben, wir gucken uns das vorher schon einmal an in so einer Analyse. Das ist typischerweise der Einstiegspunkt, um dann halt eben zu sehen, welches Risiko haben wir und welche Maßnahmen treffen wir jetzt. Und dann ist der nächste Schritt im Normalfall eben einen Plan zu entwickeln, einen Maßnahmenplan, was umgesetzt werden kann, um das Problem zu lösen.
Das heißt, also man kann mit einer Prüfung und einer Simulation, ich sag mal, dem Bescheid von SAP vorgreifen sozusagen und sich dann schon darauf einstellen und gucken, wie kriegen wir das optimiert, dass wir dann eben nicht da plötzlich so eine enorme Lizenznachzahlung dann haben. Ne? Das sind ja auch dann dauerhafte Kosten. Das ist ja nicht nur einmalig, sondern ja. Du hast auch schon die Größe angestellt. Das ist ja dann auch etwas, was so ein Projekt gegenfinanzieren kann, ja?
Ja, also wir sprechen oft von Hunderttausenden ich habe einen Kunden, der hat zum Beispiel konkret die Zahl von 3 Millionen Euro im Raum gestellt, die im schlimmsten Fall, im Worst Case sozusagen auf ihn zukommen würde. Und das ist natürlich dann schon eine Zahl, die auch bei der Geschäftsführung oder beim Vorstand eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt dann auch Argumente liefert, um so ein Thema anzugehen. Aber auch wenn man das Berechtigungsthema oder das Lizenzthema nicht hat, gibt es eben ja auch das Thema Audit Findings. Auch da haben wir es ja in ähnlicher Form auch in den letzten Jahren schon gemacht, dass man eben selbst so einen Security-Check durchführt. Das machen wir auch immer noch gerne unter S/4HANA-Systemen, um eben mal einen von außen Blick zu geben. Wie sieht es denn aus mit kritischen Berechtigungen?
Gerade nach der Migration, ne, wo man ja auch auf einem neuen System ist, mit neuen Parametern, das sind ja nicht nur die Berechtigungen, es gibt ja noch mehr da bezüglich Security, dass ihr den Check dann macht, ne?
Ja, genau. Also bei unserem Security-Check schauen wir uns gemeinsam mit dem Kunden eben klar das Thema Berechtigungen an, aber wir schauen auch auf Systemkonfiguration, also insbesondere Profilparameter, die Einstellungen von gewissen Logs, wie zum Beispiel dem Security-Audit-Log. Wir gucken auf gewisse Prozesse, wie zum Beispiel Change-Prozesse, Transport-Prozesse, und im Prinzip hat dieser Prüfung ja noch viele verschiedene andere Module, und man kann dann im Individuellen abstimmen, welche Aspekte wir mitprüfen sollen, auch zum Thema Eigenentwicklungen beispielsweise absichern, Cloud Connector, alle möglichen Aspekte, die wir mitprüfen in unseren Security Checks, und Berechtigung ist aber schon eigentlich immer so ein Dauerrenner.
Ja. Und wenn jetzt da so eine Prüfung vorliegt, ja, und ihr da Ergebnisse habt, was ist dann der nächste Schritt?
Genau, also wir machen typischerweise bei unseren Prüfungen, das unterscheidet uns von einem internen Auditor oder einem Wirtschaftsprüfer, wir machen das typischerweise so, dass wir die technischen Ergebnisse mitliefern und dann auch einen Maßnahmenplan oder Vorschläge machen, was jetzt zu tun ist, das Ganze auch priorisieren, und häufig kommt dann so eine Art Maßnahmen- oder Projektplan dabei raus.
Ja, und der Projektplan ist dann für, ich sag mal, dass man das punktuell dann fixt, also ist dann der Weg immer, okay, wir müssen jetzt hier alles neu machen, oder es kommt auch.
Kommt drauf
jetzt
an.
Die Beraterantwort?
Ja, okay, es kommt darauf an, je nachdem, wie das Ergebnis aussieht. Also wir haben natürlich Kunden, wo wir sagen, okay, wir haben hier im Prinzip ein gutes oder akzeptables Berechtigungskonzept, aber wir haben zum Beispiel eine Migrationsrolle noch, die halt sehr weitreichend ist, die man auflösen muss. Oder wir haben ein paar IT-User, die halt noch nicht vom SAP All weggekommen sind oder noch was sehr nah dran als Rolle haben, also ein SAP fast alles oder so. Und das ist eine Sache, die wir dann häufig punktuell auflösen können. Aber wir haben auch Unternehmen, wo wir einfach im Rahmen der Analyse im Workshop oder in den Vorgesprächen feststellen, ja, eigentlich das Konzept an sich passt hier nicht mehr zur Aufbauorganisation. Also da ist insbesondere das Thema der Arbeitsplatzstruktur, der Arbeitsplatzrollen häufig ein Grund. Ne, der im besten Fall sollten die Rollen ja so strukturiert sein, wie auch die Organisation aufgebaut ist, mit den einzelnen Teams oder Tätigkeiten, dass eben dazu passgenau auch Rollen existieren. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist oft die Empfehlung, eher über ein Redesign des Konzeptes nachzudenken.
Wie können denn da Tools helfen? Weil das weiß ich auch aus meiner Vergangenheit, sage ich mal, das ist immer ein Thema bei Unternehmen, das dann gesagt wird, oder ja auch von, es gibt ja eine Menge Third-Party-Tools, die im Bereich Berechtigung auch helfen, und natürlich auch ein bisschen das Versprechen da gegeben wird, mit diesem Tool löst du deine Probleme. Wie ist denn dein Take da drauf?
Ja, also es ist ein bisschen so, wie wenn ich ein Haus bauen möchte. Ne? Ohne einen Kran kann ich das nur sehr schwerlich bewerkstelligen. Aber der Kran alleine baut auch noch kein Haus. Ich denke, das ist also die größte Herausforderung, die unsere Kunden in solchen Projekten häufig haben, ist die Anforderungsdefinition und das Testing. Also die Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, die eben Input geben müssen, vielleicht nicht genau wissen, was sie denn alles brauchen. Weil im besten Fall, ne, würdest du dich hinstellen und sagen, ja, ich würde jetzt hier mal neue Rollen aufbauen. Schreib doch bitte mal runter, was du alles brauchst. Und IT richtet das dann ein, dann ist fertig.
Mhm.
Aber so einfach geht das natürlich nicht. Wir müssen Analysen machen, wir müssen auswerten, was benutzt worden ist. Typischerweise machen wir das im Rahmen von der Konzeptionsphase mit so Workshops. Das heißt, wir machen einen Workshop mit jeder Abteilung oder jedem Fachbereich, zum Beispiel mit dem Einkauf oder mit der Finanzbuchhaltung und gucken uns entsprechend an, was haben die Leute aus diesem Bereich in den letzten Monaten so benutzt und erarbeiten daraus dann gemeinsam einen Vorschlag für die Rolleninhalte. Sowohl Transaktionen als auch Fiori-Apps können wir dabei auswerten und entwickeln dann eben passend zu der Aufbaustruktur des Bereichs, zu den Teams und Tätigkeiten, Arbeitsplatzrollen mit den jeweiligen Inhalten. Und das gehen wir dann mit dem Fachbereich durch und besprechen das, bevor es dann in die Umsetzung des Ganzen geht.
Gibt es auch Situationen, wo jetzt Kunden dann einfach, ich sag mal, mit dem Tool weiterkommen und eben jetzt nicht dich als Berater, dein Team als Berater einkaufen müssen?
Also
wo haben die ihren Platz irgendwie? Also,
ja, also diese Tools sind eigentlich sehr gut vergleichbar mit so einer Baumaschine auf dem Bau, ne? Also wenn man sehr technisch versiert ist, ja, und sehr gut handwerklich geschickt, dann kann man mit Sicherheit auch mit ein paar gemieteten Werkzeugen sein eigenes Haus renovieren oder bauen. Und es gibt Kunden von uns, die machen sowas, ne? Die schaffen sich ein Tool an und vielleicht eine Schulung von uns oder sowas und legen dann selbst los, wenn sie die Ressourcen dafür haben. Andere gibt es, also das ist auch ein völlig valider Weg, der auch funktionieren kann. Und andere Unternehmen sagen halt, nee, wir wollen eigentlich dieses Projekt insgesamt rausgeben. Und dann ist häufig die Diskussion eigentlich eher, ja, man beauftragt eigentlich ein Bauunternehmen, baue mir ein Haus und dann ist diese Tool-Frage. Diskutiert
man nicht darüber, ob es jetzt eine Hilti ist oder
genau,
irgendein anderes
Produkt. Diese Tool-Frage eigentlich nicht so spannend, weil ich sage halt, ich kann das Haus halt gerne bauen, da brauche ich natürlich einen Bagger und einen Kran. Mhm. Und wenn ich die nicht habe, dann dauert es halt viel länger, weil ich jeden Stein einzeln hochtragen muss oder ich mache es vielleicht gar nicht,
weil
es einfach unwirtschaftlich ist. Aber dann ist es natürlich so, dass wir häufig diese Tools auch wieder mitnehmen am Ende des Projektes, also dass die nur projektbezogen dann für eine gewisse Zeit lizenziert werden müssen. Ist also nicht kein Tool-Einführungsprojekt im eigentlichen Sinne, sondern wir benutzen das im Projekt und danach kann der Kunde entscheiden, ob er es weiter benutzen möchte oder nicht.
Jetzt gibt es ja beim Thema Effizienzen und eben irgendwas effizient zu machen, nicht nur die Toolfrage im Prinzip, also wo ich zumindest nicht explizit ausgesprochen, aber implizit gemeint habe, irgendeine Software, die ich mir von einem Third-Party-Hersteller kaufe oder miete, um sie dann einzusetzen, sondern auch die Frage, wie kann ich das Problem mit ChatGPT lösen? Also das ist ja schon etwas, was ich glaube bei allen Unternehmen dann irgendwie auf der Agenda steht, vor allem in der IT. Ne? Kann ich jetzt mir hier nicht auch von ChatGPT ein Berechtigungskonzept raushusten lassen? Inwiefern kann mir ChatGPT Rollen bauen? Was ist da deine Einschätzung? Wie sehr brauchen Unternehmen eigentlich noch Berater und, ich sag mal, fertige Tools? Was davon kann ChatGPT fairerweise schon?
Das ist natürlich eine gute Frage. Ich habe schon Berechtigungskonzepte gesehen, die aus ChatGPT gekommen sind. Also wenn ich Kunden bitte, ne, im Voraus des Projektes uns zum Beispiel ihr bestehendes Berechtigungskonzept zu schicken, dann habe ich häufiger oder...
Änderungsdatum 9:03 Uhr.
Ja, genau. Also habe ich schon vereinzelt gesehen. Das ist typischerweise also erstmal natürlich ein Konzeptdokument, so wie es vielleicht andere Kunden auch von einem anderen Dienstleister oder von einem vorherigen Arbeitgeber mitgebracht haben oder ähnliches. Eigentlich ein geduldiges Papier. Also es passt halt nicht zu dem, was umgesetzt ist in dem Unternehmen. Oder es ist dann eben ein größeres Projekt, das umzusetzen. Das KI-Tool kann also ja gut Text generieren, also solche Dokumentationen, auch für Rollendokumentationen nutzen wir es tatsächlich auch selbst in unseren Projekten, das Ganze zu erzeugen. Was aber natürlich dann letztlich die eigentliche Arbeit ist, ist ja das Pflegen der Berechtigungen in der PFCG im System oder das Anlegen von Rollen, das Ändern der bestehenden Berechtigungen. Das sind natürlich Themen, wo das Tool noch nicht so viel interagieren kann bisher, auch weil der Zugriff natürlich nicht so einfach ist und weil die Logik ja auch komplex ist. Aber ich vermute schon, dass wir in den nächsten Jahren dann noch mehr Tools oder Funktionen sehen werden, die in diese Richtung gehen. Gibt mittlerweile auch schon erste Pilotkonzepte. Mit einem unserer Kunden machen wir das auch, so eine Art Authorization Robot zu nutzen, der halt irgendwie aus Analysedaten vom System Rollenvorschläge generiert, ist aber noch, würde ich einschätzen, eher in der Beta-Phase. Also im Sinne von, ja, müssen wir halt noch gucken, dass wir das erproben und bevor wir das als Ersatz für unsere Projektvorgehensweise nutzen.
Also aktueller Stand zumindest, wir nehmen in 2026 auf, März, ja. Es gibt noch nicht das Berechtigungskonzept und die fertigen Rollen per Prompt, einfach mit mit einem One-Liner.
Ja, nee, wir, genau. Also es ist tatsächlich noch nicht so, dass man es auf Knopfdruck hinbekommt. Aber es ist ja, denke ich, ähnlich wie mit den meisten KI-Funktionalitäten, dass die Erwartung da im Moment noch zu hoch ist für das, was die Tools abliefern können. Auch wenn sie beeindruckend sind und viele Dinge schon besser können, als man es denkt.
Ja, sehr cool. Ja, vielleicht kannst du am Schluss nochmal sagen, vielleicht, wie kannst du und dein Team, wie könnt ihr Unternehmen helfen dabei, die S/4HANA-Berechtigung auf Vordermann zu bringen?
Also wir starten typischerweise mit einem Erstgespräch oder einem Workshop, um uns eben die Situation anzuschauen, die Herausforderungen anzuschauen, sei es das Thema Lizenzen, sei es das Thema kritische Berechtigung, SOD-Konflikte oder das Thema ja einfach Aufwände, Unübersichtlichkeit. Wir starten da typischerweise mit so einer Ist-Analyse und machen dann auch darauf basierend einen Plan, einen Vorschlag, was wir denn jetzt tun sollten, wie ein mögliches Vorgehen aussehen würde. Und das ist typischerweise in wenigen Tagen erledigt. Und dann ja, gehen wir anschließend in ein Projekt oder schaffen die Möglichkeit, dass der Kunde das auch selbst machen kann. Also wir unterstützen auch mit Schulungen beispielsweise die Unternehmen dabei, das selbst zu tun. Also es ist jetzt nicht so, dass wir eine Abhängigkeit von uns erzeugen hier wollen, sondern wir teilen auch unser Wissen gerne aus unserer Erfahrung.
Sehr gut. Vielen Dank, Jonas. Ja, ich habe einiges gelernt heute, habe gelernt, okay, es gibt verschiedene Ausgangssituationen, wenn ich schon auf S/4HANA bin, mal auf meine Berechtigung zu gucken. Einerseits diese Lizenzfrage, es wird jetzt berechtigungsbasiert vermessen, das heißt, es können mehr Kosten auf mich zukommen, wenn ich zu viele Berechtigungen habe. Ich habe das Thema, dass ich eventuell im Betrieb einfach zu viel zu tun habe und damit meinen Berechtigungen nicht klarkomme. Und was war das dritte nochmal? Muss mal überlegen.
Kritische Berechtigungen, SOD-Konflikte.
Ach, da war noch was, ja, mit den SOD-Konflikten. Also wenn Audit-Findings da sind, ist das natürlich dann auch der Moment, wo ich loslegen muss und was tun muss. Ansonsten ist der Jahresabschluss, das Testat vom Prüfer in Gefahr. Ja, also gute Gründe, damit loszulegen. Ich habe auch gelernt, dass es nicht so einfach ist und tatsächlich unter S/4HANA es ja auch mehr Aufwand erzeugt, weil Sachen dazukommen, wie zum Beispiel Fiori-Berechtigung beziehungsweise auch das Management von Fiori-Apps. Das ist schon aufwendiger als vorher. Also zu eurer Ehrenrettung, falls ihr euch damit beschäftigt, irgendwie könnt ihr auch dann ans Management signalisieren. Das ist auch schwerer, ne? Ist nicht so einfach war es eigentlich noch nie, ne? Oder? nicht so einfach wie unter ECC. Dass du und dein Team da auch helfen könnt, natürlich. Also wenn ihr da mehr erfahren wollt. Du hast demnächst auch noch ein Webinar, das packen wir auch in die Shownotes. Da könnt ihr euch anmelden. Da gibt es dann noch mal mehr Details zu, was kann ich unter S/4HANA bezüglich Berechtigungen machen und auch noch mal Details zu Kundenbeispielen. Was ist bei Kunden da gemacht worden? Was ist da passiert? Wie ist das erfolgreich geworden? Also wenn ihr da Interesse habt, schaut in die Shownotes, da sind die Links. Ansonsten danke Jonas, danke euch fürs Zuhören. Bis demnächst.
Vielen Dank.